Vielen Dank für eure Begrüßung. Ich habe den Auftrag, euch aus Tüben von den Geschwistern herzliche Grüße zu sagen. Und wisst ihr, wenn man sich auch selten sieht, aber wir sind verbunden mit einem Netz, was nie unterbrochen ist, über unseren Herrn Jesus. Ein ganz großes Geschenk. Ich freue mich, dass ich nach längerer Zeit wieder mal in Thalheim bin. Und ich habe euch heute Gedanken mitgebracht aus einem alten Buch im Alten Testament. Es ist nach einer nicht-jüdischen Frau genannt. Ist geschrieben ungefähr in der Zeit der Richter oder unter Samuel. Und ich habe versucht, eine Überschrift zu setzen. Und ich bin auf den Gedanken gekommen, Gottes Segen auf schweren Wegen. Ich möchte euch das erste Kapitel aus dem Buch Ruth lesen. Seid nicht verwundert, ich lese das ganze erste Kapitel. Und die restlichen Kapitel, die gebe ich euch auf als Hausaufgabe. Die dürft ihr gerne heute oder in der Woche einmal lesen. Das Buch ist so wunderbar. Es ist ein Buch der Gnade. Buch Ruth, Kapitel 1, Abvers 1. Als Israel noch von den Richtern geführt wurde, brach einmal eine Hungersnot im Land aus. Da zog ein Mann mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen von Bethlehem Juda weg, um sich als Fremder im Grünland Moabs niederzulassen. Der Mann hieß Elimelech, seine Frau Naomi und seine Söhne Machlon und Kilion. Sie gehörten zur Sippe Ephrat aus Bethlehem Juda. Als sie im Grünland Moabs wohnten, starb Elimelech und Naomi blieb mit ihren beiden Söhnen allein zurück. Diese heirateten zwei moabitische Frauen, Orpa und Ruth. Doch 10 Jahre später starben auch Machlon und Kilion, sodass die Frau ohne Mann und Söhne allein zurückblieb. Da entschloss sie sich, mit ihren Schwiegertöchtern das Gebiet von Moab zu verlassen. Sie hatte nämlich gehört, dass Yahweh, der Herr, sein Volk wieder zu essen gegeben hatte. So brach sie mit ihren beiden Schwiegertöchtern auf, doch unterwegs sagte Naomi zu ihnen, kehrt um und geht wieder in euer Elternhaus zurück. Yahweh möge euch all das Gute vergelten, das ihr den Verstorbenen und mir erwiesen habt. Er möge euch wieder einen Mann geben und ein neues Zuhause. Dann küsste sie beide zum Abschied. Doch diese weinten und sagten zu ihr, nein, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Kehrt doch um, meine Töchter, entgegnete Naomi. Warum wollt ihr mit mir gehen? Habe ich etwa noch Söhne zu erwarten, die eure Männer werden könnten? Geht, meine Töchter, kehrt um. Ich bin zu alt, um noch einmal zu heiraten. Und selbst wenn ich noch Hoffnung hätte, ja selbst wenn ich in dieser Nacht mit einem Mann schlafen und dann Söhne zur Welt bringen würde, wollt ihr etwa warten, bis sie groß geworden sind? Wollt ihr euch so lange abschließen, ohne Mann zu leben? Nein, meine Töchter, ich kann euch nicht das gleiche bittere Schicksal zumuten, das ja weder Herr mir aufgebürdet hat. Da weinten sie noch mehr, dann küsste Orpa ihre Schwiegermutter und nahm Abschied. Ruth aber wollte sie auf keinen Fall verlassen. Naomi redete ihr zu, du siehst, deine Schwägerin kehrt heim zu ihrem Volk und ihrem Gott. Folge ihr doch. Aber Ruth sagte, dränge mich nicht, dich zu verlassen. Ich gehe nicht weg von dir. Denn wo du hingehst, gehe auch ich hin. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott. Wo dir du stirbst, will auch ich sterben und begraben werden. Ja, weh möge mir alles Mögliche antun, aber nur der Tod wird mich von dir trennen. Als Naomi sah, dass Ruth fest entschlossen war, mit ihr zu gehen, gab sie es auf, sie zur Umkehr zu überreden. So kamen beide miteinander nach Bethlehem. Da geriet die ganze Stadt in Bewegung und die Frauen riefen, ist das nicht Naomi? Nennt mich nicht mehr Naomi, die Liebliche, nennt mich Mara, die Bittere, denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Voll bin ich losgezogen und leer hat Yahweh mich zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich noch Naomi? Yahweh hat sich gegen mich gewandt, der Allmächtige hat mir böse mitgespielt. So kehrte Naomi mit ihrer moabitischen Schwiegertochter nach Bethlehem zurück. Dort hatte gerade die Gerstenernte begonnen. Soweit. Ruth, das ist eine schwere und eine schöne Geschichte zugleich. Voller Lieblichkeit und Bitterkeit, voller Not und ganz wunderbarer Hingabe. Sie lässt an Gott zweifeln und verzweifeln und bezeugt einen Glauben, wie er in Gottes Volk ganz selten ist. Alles scheint gegen Gottes Anwesenheit und gegen Gottes Wort zu sprechen. Und doch ist Gott am Wirken und lenkt die Dinge. Erfüllt sein Wort und schreibt so Geschichte. Glück und Unglück, diese großen Gegensätze, die können so nah beieinander sein. Und Gott ist mittendrin, in beiden. Unser Abschnitt beginnt und endet in Bethlehem. Und wir denken sofort an Weihnachten, dass der Jesus in Bethlehem geboren wurde, hat einen wesentlichen Ursprung genau hier. Bethlehem heißt Haus des Brotes. Und ausgerechnet dort bricht eine Hungersnot aus. Elimelech, ganz frommer Name, heißt, mein Gott ist König, aber davon ist nichts zu merken. Gott ist verborgen und scheint sich um nichts zu kümmern. Und so wandert dieser Mann aus Gottes Land in das heidnische Nachbarland Moab. Aus seiner Frau Naomi, das bedeutet die Liebliche, wird am Ende Mara, die Bittere. Und Mara, das ist der Ursprung des Namens Maria, die in Bethlehem ihren einzigartigen Sohn zur Welt bringen wird. Was für Wege sind das? Elimelech und Naomi verlassen also Bethlehem, das Haus des Brotes, weil Gott sie in seinem Land nicht versorgt. Die Heiden sind besser dran. Also laufen sie zu ihnen über mit ihren beiden Söhnen. Die heißen auf Deutsch Kränklichkeit und Verschmachten. Naomis Mann stirbt. Von Gott verlassen. Sie wird Witwe. Von ihrem Mann und Gott verlassen. Die Söhne heiraten heidnische Frauen. Gottes Wort verbietet das eigentlich. Aber welche Wahl haben sie sonst? Nach 10 Jahren sterben auch beide Söhne, kinderlos. Die Frau, die ist mit ihren beiden Schwiegertöchtern allein. Sozial bedeutet das damals die schlimmste Katastrophe, der Super-GAU. Das können wir uns gar nicht vorstellen heute. Da gab es keine Rente oder irgendwelche Auffangstationen, wo sie hätte hingehen können, um versorgt zu werden. Wenn sie noch Söhne hätte oder bekäme, müssten diese dann die beiden Schwiegertöchter heiraten, so war das damals geregelt. Aber das scheidet hier völlig aus. Also beschließt sie, in ihre Heimat zurückzukehren. Mögen die Schwiegertöchter ein neues Glück mit neuen Männern in ihrem angestammten Land finden. Orpa, was so viel heißt wie die Hartnäckige, bleibt zurück. Aber Ruth, auch ihr Name hat eine Bedeutung, Freundin, lässt sich nicht abschütteln. Wörtlich übersetzt heißt es hier, sie klebte an Naomi. Hängt ihr an, diesen Ausdruck, den finden wir noch einmal im ersten Buch Mose, im zweiten Kapitel. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Das ist dieser Ausdruck. Also so wird diese Ruth hier charakterisiert. Sie hängt Naomi an, koste es, was es wolle. Sie geht mit nach Israel. Den Glauben an den Gott Israels hatte sie wohl schon bei ihrer Heirat angenommen. Ob zusätzlich oder ausschließlich, das wissen wir nicht. Nun verlässt sie ihre Heimat, Verwandtschaft und alle Freunde. Ihre alte Identität, auch den alten heidnischen Glauben, gibt sie ganz auf und wendet sich nun ganz dem Land und Gott Israels zu. Was hat sie wohl dazu gebracht? Ließ dieser Gott nicht seine eigenen Leute verhungern? Hat er sie nicht ins Unglück gestürzt, in den Tod geschickt? Sie gedemütigt und bitter gemacht? Trotzdem sagt sie zu ihrer Schwiegermutter, mit der sie eigentlich nichts mehr verbinden müsste und durfte, bedräng mich nicht, dass ich dich verlasse und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben. Da will ich auch begraben werden. Der Herr, tu mir dies und das. Nur der Tod wird mich und dich scheiden. Bekannte, fast romantisch klingende Worte. Sie sind heute manchmal noch sehr oft bei Trauungen gang und gäbe. Ne? Aber zur Schwiegermutter würde das heute keiner sagen. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Von Ruth unter diesen Umständen gesprochen, ist es noch viel erstaunlicher. Sie war bereit, ein Leben in Armut, Demütigung und Einsamkeit auf sich zu nehmen. Ihre Hingabe an den Gott und das Volk Israel waren unwiderruflich und endgültig. Sie wollte nicht nur bei ihrer Schwiegermutter bis zu deren Tod bleiben, sondern sogar in Israel begraben werden. Ganz erstaunlich. Das schwörte sie bei Gott. Wisst ihr, was das ist? Es ist Umkehr. Im tiefsten Wortsinn. Völlige Trennung von allem Bisherigen. Und Treue zu Gott und seinem Volk bis zum Tod. Und das nicht um persönlicher Vorteile oder Segnungen willen, sondern um Gottes Willen und der Liebe willen. Ausgerechnet die Moabiterin Ruth wird so ein leuchtendes Vorbild für das, was in der Bibel Umkehr bedeutet. Das erste Kapitel im Buch Rut ist tatsächlich eine Umkehrgeschichte. 12-mal erscheint im Urtext dieses Kapitels das hebräische Wort für umkehren oder zurückkehren. Umkehr, lohnt sich das? Verliert man da nicht alles? Oder ist es doch die Lösung? Was könnte dieses erste Kapitel Rut 1, das ganze Buch für uns heute bedeuten? Ich denke zunächst, was die Welt den großen unpersönlichen Kräften der Natur und des Zufalls zuschreibt, das schreibt die Heilige Schrift der Souveränität Gottes zu. Das ist eine grundlegende Lehre der Bibel. Und das Buch Rut zeigt das auf allen Seiten. Nicht Naturkräfte, Zufälle, Schicksalsmächte lenken unser Leben, sondern Gott ist im Allen der souveräne Herr. Das ist eine Herausforderung für uns alle. Und die noch größere Herausforderung ist, wie wir auf die Umstände reagieren, die Gott in unser Leben bringt und bei uns zulässt. Davon hängt ganz viel ab. Elimelech, der Mann mit dem frommen Namen, mein Gott ist König, reagiert darauf ganz menschlich. Die Söhne reagieren darauf auch ganz menschlich. Naomi klagt und wird bitter. Die Bibel verurteilt es nicht. Aber besser wird es davon nicht. Im Gegenteil. Leid, Unfälle und Tragödien treffen auch Gläubige, Juden und Christen. Dass Gott dabei alles in der Hand hat und unter Kontrolle oder dass er souverän handelt und ist dabei zunächst kein großer Trost. Und dass andere Ähnliches durchmachen müssen, hilft auch nicht unbedingt weiter. Und doch handelt Gott darin im Verborgenen. Es wird durch solche Umstände sichtbar, was sonst in unserem Herzen verborgen ist. Wir werden das Rätsel kaum lösen, warum Gott Leid in unserem Leben zulässt oder gar hineinordnet. Jedenfalls bedeutet das nicht, dass wir irgendetwas verkehrt gemacht haben müssen, auch nicht, dass Gott uns bestraft für irgendetwas. Es kann allerdings bedeuten, dass Gott sich verherrlichen will und etwas Großes tun möchte. Naomi und Ruth sind Teil eines größeren Planes, den sie allerdings erst im Nachhinein erkennen können. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr in euer Leben hineinschaut, und so manche Turbulenzen erlebt habt, wo ihr in der Not, im Problem an Gott gezweifelt habt, überhaupt nicht verstanden habt, was soll das? Wo wir nahe dran waren, den Glauben wegzuwerfen. Und dann im Nachgang, vielleicht nach vielen Jahren. Die Gnade Gottes hat euch erhalten, bei ihm zu bleiben. Diese Wegführung seht, dann kommen wir aus dem Staunen nicht heraus. Und dann sagen wir, Herr, was hast du da gemacht? Was ist das für eine Gnade? In der Nähe von Vorburg, da gibt es einen Irrgarten. Und meine Enkel, die waren mal dort. Ich sage, Opa, musst du unbedingt mal hinkommen. Ey, mein Freund, du bist absolut nicht mehr, wo du bist. Ne? Und der Größere hat gesagt, eine Lösung gibt's. Da musst du eine Drohne mitnehmen.
Und da wirst du, wie es ausgeht. Genau das ist der Punkt. Gott hat den Thronenblick. Wir sind verwirrt. Naomi zog voll aus und kehrt leer zurück und leidet unsagbar unter dieser Leere. Naomi empfindet, dass Gott gegen sie ist. Doch das stimmt nicht. Wie Gott zu uns steht, das lernen uns nicht die Umstände, sondern sein Wort. In den Schmerzen und Bedrängnissen unseres Lebens ist unsere Wahrnehmung gerade in Bezug auf Gott oft vernebelt. Wir lassen uns auf unsere Logik ein. Das ist bis zu einem bestimmten Punkt ganz hilfreich. Logisches Denken und Handeln ist eine Gabe Gottes. Aber die menschliche Logik bricht oft inmitten von Schmerz zusammen. Und nicht immer ist sie zielführend. Naomi argumentiert in unserer Geschichte völlig logisch. Und damit kann sie schließlich Orpa, ihre eine Schwiegertochter, überzeugen. Was auch wieder nicht verurteilt wird in der Bibel. Aber Ruth widersteht Naomis logischen Argumenten. Dreimal. Und genau das ermöglicht die Wende ihres Schicksals. Menschliche Weisheit und Gottes Weisheit sind nämlich etwas sehr Unterschiedliches. Wie und womit füllen wir unsere Leere, unsere Not und Einsamkeit? Ob Gott sie vielleicht ganz anders füllen will? Unser großer Gott registriert unsere Klagen und Beschwerden. Er hört sie, auch wenn wir das nicht glauben. Auf ganz subtile, feine, kaum wahrnehmbare Weise ist Gott am Werk, indem er Naomis Segenswunsch an Ruth als auch ihre eigenen Klagen erhört. Und darauf dürfen wir ebenso vertrauen. Der erste Vers von Ruth 1 beginnt mit einer Hungersnot und Bethlehem. Und der letzte Vers schließt mit Bethlehem und dem Beginn der Ernte. Und deswegen habe ich gesagt, lest bitte mal zu Hause dieses Buch zu Ende. Im Kapitel 1, da werden tragische Schicksalsschläge uns gezeigt, wie wir gesehen haben. Und in den folgenden Kapiteln kommt es zu merkwürdigen Zufällen. Auf einmal koordiniert der Himmel die Dinge auf ganz geniale Weise. Sie werden nicht nur Ruth und Naomi bestens versorgt, sondern Ruth bekommt einen Mann und wird zur Vorfahrin von König David und letztlich von unserem Herrn Jesus. Und das als eine ausländische Frau, chancenlos ins Volk Gottes zu kommen. Die gar nicht aufgenommen werden durfte eigentlich. Was sind das für Wege und Führungen unseres Gottes? Gottes Segen auf schweren Wegen. Dieser Segen kann unter seinem Gegenteil verborgen sein. Wie können wir ihn dann entdecken und sozusagen auspacken, dass er sich richtig entfalten kann? Eine Heidin Ruth zeigt uns einen ganz wunderbaren Weg, trotz allem, gegen alles, vielleicht sogar gegen alle Logik. Hinwendung, Hingabe und Treue zu dem lebendigen Gott. Hinwendung, Hingabe und Treue zum lebendigen Gott, der immer noch alles in der Hand hat. Dieser Gott kann und will dafür sorgen, dass denen, die ihn rufen und berufen lassen, auch schlimme Dinge zum Guten wirken.
Im Römerbrief, im 8. Kapitel, Vers 28 steht dieser Vers, den wir schneller lesen als leben. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Sag das mal einem Familienvater, der in Urlaub fährt mit seiner Familie und in einen schlimmen Unfall verwickelt ist. Hey, langsam. Du bist Kind Gottes, denen, die lieben, der legt dich auf die Straße, ne? Das Leben nimmt manchmal überraschende und manchmal ganz schlimme Wendungen. Wohin wenden wir uns? Wollen wir unser Leben weiter selbst lenken und bestimmen? Und Gott soll bei unserer Selbstbestimmung einfach helfen? Oder lassen wir uns in allem und durch